Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hi. Hallo zusammen.
Hallo Peter, hallo. Genau. Hallo Peter. Wir haben heute wieder einen Autoren als Gast und da sind wir ganz, ganz froh drum, wobei wir eigentlich sagen müssen, ehrlicherweise, du bist ja nicht nur Autor, sondern du machst ja noch ganz viele andere Sachen. Aber du hast nicht nur ein Buch geschrieben, sondern inzwischen auch zwei. Und es gibt darüber eine ganze Menge zu erzählen. Wir sprechen heute mit Peter Grandl, um jetzt erstmal alle schon mal abzuholen. Und wir haben mit dir tatsächlich schon Kontakt gehabt, als du dein allererstes Buch geschrieben hast. Und uns hat das sehr beeindruckt. Wir hatten einen sehr netten Kontakt dazu. Zu einem, wie ich jetzt persönlich finde, tatsächlich super schwierigen Thema. Und du hast dich echt was getraut. Und da können wir einfach im Grunde, könnten wir gleich einsteigen. Aber bevor wir das machen, finde ich immer schön, wenn man so ein bisschen mehr über den Autor weiß, ja, über denjenigen, der das Werk verfasst hat, über das wir gleich noch sprechen, oder über die Werke, muss man ehrlicherweise sagen. Du bist ja nicht nur Autor, sondern du textest, du filmst, du bist Drehbuchautor auch. Wie bist du denn dazu gekommen? Es sind ja ganz verschiedene Sachen, die da zusammenkommen, ne? Das eine ist Bild, das andere ist Text, es ist zwar immer Geschichten erzählen, ja, aber...
Also ja. Tatsächlich, das hört sich jetzt ganz, ganz seltsam an, aber ich habe mit 13 Star Wars gesehen.
Okay, das ist ja mal cool. Okay.
Und dann wollte ich das selbst machen. Und zwar mit 13. Ich habe dann meine Klassenkameraden dazu inspiriert und hatte kleine Super 8 Kamera und gesagt, ihr müsstest, du spielst den Prinzessin Leia und du spielst den Han Solo und so weiter. Bei mir im Treppenhaus, Eltern waren nicht da. Wir haben eine Woche lang gedreht, die haben mich damals tatsächlich allein zu Hause lassen. Also ich war so eines der Kinder, das lange allein zu Hause bleiben durfte. Ja, und als die zurückkamen, hatte ich die komplette Wohnung umgeräumt und überall waren noch Schminkspuren auf den Teppichen, weil wir hatten uns ja alle anmalen müssen und so weiter, ja. Und das war eine Woche lang praktisch Party mit Dreharbeiten auf Super 8. Den Film gibt's heute noch, der hieß Starlight. Von da ab hat mir mein Vater verboten, jemals wieder einen Film zu drehen. Wie die heimkamen, hatten die ja eine ziemlich umgebaute Wohnung zuvor gefunden. Und der wurde dann in der Mittagspause in der Aula bei uns in der Schule aufgeführt. Hat so 10 Minuten lang gedauert. Und da wusste ich will Regisseur werden. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich Ingenieur werde. Ich wollte Regisseur werden. Und erst viel später habe ich verstanden, ich will überhaupt gar kein Regisseur werden. Kürzlich hat ein Produzent zu mir gesagt, dass ich gefragt habe, du, fahren wir hin und schauen uns die Dreharbeiten an. Dann sagt er zu mir, das ist doch wie Farbe beim Trocknen zusehen. Und tatsächlich, also für mich war also Regie nie, also ich habe dann schon später Regie geführt und habe auch Werbefilme gedreht, habe auch einen Fernsehfilm gedreht, einen Kinofilm und so weiter. Aber ich habe sehr lange gebraucht zu erkennen, dass nicht das Drehen mir Spaß gemacht hat, sondern das Erfinden der Geschichte. Also ich habe immer meine eigenen Geschichten verfilmt, genau. Und eigentlich gerade so in der Werbefilmzeit, wo es ja auch nicht mehr um die Geschichten ging, sondern um 30 Sekunden Spots für Joghurt oder Weißbier, war dann für mich klar, nee, also da gibt's andere Regisseure, die machen das. Ich komme dann mit dem Kunden vorbei, ich schaue mir das Setting an und dann gehen wir essen. Und das war sehr viel angenehmer. Und daraufhin habe ich dann gemerkt, eigentlich wolltest du immer Autor werden. Und, so bin ich dann in diese Kreativschiene des Films reingerutscht und hab dort dann auch irgendwann erkannt, wenn ich damit Geld verdienen möchte, war ich wahrscheinlich als Regisseur nicht gut genug. Das kann durchaus sein, ja, weil ich auch nie wirklich eine Leidenschaft für Regie hatte. Und dann habe ich mir gesagt, gut, dann machst du halt Werbung. Also im Sinn von, ich hab irgendwie eine kreative Ader und habe dann eine Werbeagentur gegründet und das hat hervorragend funktioniert. Und nach 22 Jahren habe ich dann gesagt, so jetzt mag ich das auch nicht mehr machen, jetzt schreibe ich nur noch. Genau.
Okay, also eine sehr bewusste Entscheidung. Aber das ist ja schon ein sehr, sehr spannender Weg, dann zu sagen, nach dem, was du jetzt so geschildert hast, wenn wir das jetzt einfach mal so grobschnittmäßig so nehmen, dann zu sagen, ich schreibe ein Buch.
Eine Sache muss ich noch einhaken wegen Star Wars. Ich habe dann mit 15, so ungefähr, circa 15 war ich, einen Star Wars Club gegründet. Das war der erste Star Wars Club in Deutschland. Und der ist dann relativ sehr, sehr schnell groß geworden. Damit habe ich meine ersten Kurzfilme wiederum finanziert. Und tatsächlich habe ich jetzt immer noch, wenn ich jetzt dadurch durch das Buch ein bisschen bekannter geworden bin, schreiben mich plötzlich Leute an, Mensch, bist du der Peter Grandl von damals, von Star Wars? Unter anderem auch Prominente, wie zum Beispiel eines unserer ersten Mitglieder war die Jasmin Tabba dabei. Die hat mich erst vor zwei Wochen angesagt. Cool. Und ich hatte damals den Spitznamen Impi in dem Club von Imperator. Ja. Habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Ja. Und dann schreibt mich Jasmin an, du, bist du der Impi von damals? Ja, ich bin es. das nur als ganz kleine Anekdote.
Aber da, um da dann gleich mal nochmal da hängen zu bleiben, was hast du denn in dem Club gemacht? Ich meine, den Club gründen, was macht man dann? Was hast du dir da vorgestellt? Was ist da passiert?
Also wie so klassische Fanclubs. Man kleidet sich in Kostüme, man macht gemeinsam ein Magazin, man trifft sich auf Festivals. Wir hatten hier, was weiß ich, große Treffen. Wir reden ja von den 80er Jahren, ja. Wir hatten große Treffen mit Star Wars Kostümierten, von Sturmtroopern bis 20 Prinzessin Leas bei eises Kälte am Marienplatz, und dann kam die Polizei und hat uns quasi mit so einer 10-Mannschaft umringt und gesagt, Mensch, das ist eine verbotene politische Versammlung. Die kannten damals wahrscheinlich Star Wars nicht. Und haben gesagt, wir waren ja alle maskiert, und maskiert ist ja auch nicht erlaubt und so weiter. Und dann haben wir da vom Marienplatz ganz schnell weg müssen, weil sonst hätten wir Ärger gekriegt. Aber da gab es ja auch noch kein Merchandising. Also wir, die Clubleitung, das hat's ja bis 1983 gegeben. Und das war so, dass wir den Namen Star Wars verwendet haben, ohne eine Lizenz dazu zu haben. Wir hatten ja keine Ahnung als Kiddies, ja. Nee, klar. Wir haben also ein Magazin hergestellt und verkauft. Wir haben Merchandising aus dem Ausland gekauft und hier verkauft. Teilweise sind wir auch nach London, weil es es hier nicht gab. Ich weiß nicht, ich war das erste Mal in London mit 16 Jahren wir haben einfach alles, was wir gekriegt haben an Postern und Bildern und Figuren, eingepackt und dann hier im Club angeboten. Und wie gesagt, damit habe ich meine ersten 16mm Filme finanziert.
Deswegen habe ich gefragt, weißt du, weil das ist ja so ein bisschen, okay, wie verdient man jetzt da jetzt Geld? Aber klar, in der Zeit
habt ihr
Ärger gekriegt?
Ja, da hat dann irgendwann hat uns, weil wir hatten ja zum Beispiel von der 20th Century Fox, die den Vertrieb in Deutschland hatte, die hatten uns immer die Poster und die Aushängebildsätze kostenlos gegeben, stapelweise. Da konnten wir jeden für 50 bis 100 D-Mark verkaufen damals, ja. Und irgendwann kam eben Lucas Limited aus London und hat gesagt, Mensch, da gibt's was, das ist uns ein Dorn im Auge, weil die Fox zum Beispiel, als der dritte Teil anlief, die hat sogar einen Tag vor der offiziellen Premiere in Deutschland uns ein ganzes Kino in Frankfurt zur Verfügung gestellt, um alle Fans einzuladen. Also es war richtig groß, ja. Wow. Und da hat natürlich dann, da war ich ja auch nicht mehr 13, da war ich ja dann schon, da war ich dann 18, 19, also ich war gerade volljährig geworden und damit auch strafbar, ja.
Ja, genau.
Und dann haben uns die eingeladen nach London und wir dachten, boah, jetzt haben wir es geschafft, jetzt werden wir offiziell anerkannt, so weltweit und so, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir verklagen euch und ihr müsst alles Mögliche nachzahlen und so weiter, was ihr mit Clubbeiträgen und so weiter verdient habt, oder ihr überschreibt uns den kompletten Club auf die Lucas Limited.
Oh.
Und wir haben ihn natürlich überschrieben, logisch.
Ja, klar.
Und aber zu dem Zeitpunkt war das Fan-Dasein auch gar nicht mehr so spannend wie als 15-, 16-Jähriger. Und es war, glaube ich, gerade der richtige Zeitpunkt, um abzuspringen. Die haben dann daraus einen Official-Club gemacht, den es auch heute noch gibt, den Official Star Wars-Fan-Club in Deutschland. Und wir hatten einfach eine irre Zeit gehabt.
Das hört sich so an, ja.
Eines unserer Mitglieder war die Tochter des Hausmeisters im Münchner Wohnungsamt. Und wenn am Freitagabend das Münchner Wohnungsamt zugemacht hat, dann sind wir rein bis Sonntagabend. Also nicht immer, aber sehr oft, ja. Und haben da drin unsere Club-Conventions abgehalten. Und zwar auch in den Büros und überall, wo halt sogar sensible Daten waren. Und in den Wartezimmern haben wir abgedunkelt und so eine Silberkugel aufgehängt, so ein bisschen Disco-Licht und Lautsprecher aufgebaut und so weiter. Und im Heizungskeller haben wir übernachtet, weil es da schön warm war, 40, 50 Leute. Das war alles mitten in der Stadt, im Münchner Wohnungskeller. Und es hat nie irgendjemand interessiert. Genau.
Wahnsinn. Also wir halten fest, die 80er waren noch eine richtig gute Zeit.
Da habe ich mir auch übrigens mal gedacht, ich würde wahnsinnig gerne über die Zeit einen Film machen. Oder ein Buch schreiben.
Ich habe es gerade gedacht, weil das sind ja so coole Geschichten. Es ist ja schon so... Das würde man, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sowas heute möglich wäre, mit all dem, was überwacht wird, geguckt wird. Und ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich wäre es schwierig. Also das, wenn du das, was du jetzt schilderst, das heute, das würde wahrscheinlich so nicht gehen. Aber das glaube ich, dass das ein guter Stoff wäre.
Ja, denke ich auch.
Ja, mach was. Genau. Unbedingt.
Jetzt habe ich dir aus dem Konzept gebracht, sorry.
Nee, gar nicht. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe keins. Nein, also wir wollten mit dir halt tatsächlich über dich, was du tust, sprechen. Und dieser Weg zum Buch, ja, um da jetzt nochmal anzuknüpfen, der ist ja dann schon ein weiter. Also es ist ja was anderes, wenn du für einen Werbefilm dir eine Geschichte überlegst, ja, und die einem Kunden verkaufst, als wenn du jetzt, keine Ahnung, ein 600-Seiten-Buch schreibst.
Absolut.
So, ja, das ist ja völlig, das sind ja zwei völlig verschiedene Welten. Und das ist ja schon eine Entscheidung, und man muss ja auch eine Geschichte haben, die über diese Seitenlänge trägt, ja, die einen fesselt. Das tut sie, das kann ich jetzt an der Stelle schon mal sagen.
Danke.
Aber das ist ja schon was ganz Besonderes. Ist irgendwas passiert? Also gab es so einen Auslöser, wo du gesagt hast, so, und jetzt schreibe ich diese Geschichte auf, weil ich habe mir überlegt oder mir ist das passiert oder?
Also ich muss vielleicht ganz kurz ausholen, dass ich heute als Pate für zwei Organisationen der Bundesregierung für politische Bildung, einmal für Schule ohne Rassismus und einmal German Dream. In German Dream ist man innerhalb des Klassenverbundes, spricht über Rassismus und Erfahrungen über Rassismus. Und das andere ist man mehr innerhalb der Schule selbst, die oberen Jahrgangsstufen. Da werden dann auch mal Turnhallen gefüllt, um dann sich was von Turmschatten vorlesen zu lassen. Beides mache ich kostenlos und pro bono. Und da wollte ich immer hin. Also ich wollte immer, dass ich praktisch dazu beitrage, dass wir etwas gegen Rechtspopulismus tun und die Entwicklung in der rechten Szene. Und da werde ich oft gefragt von den Schülern nach meinem, das ist ja auch teilweise mit einem Referat verbunden, also es ist ja nicht nur eine Lesung, sondern geht es ja auch um Rassismus, ja, ob ich jüdisch sei. Und ich antworte dann darauf, dass ich nicht jüdisch bin, aber zwei Großväter hatte, die Nationalsozialisten waren. Dann ist erstmal ein bisschen Ruhe im Raum. Und dann erzähle ich ihnen davon, dass ich selbst in dem Geist dieses Regimes und dieser Gesinnung aufgewachsen bin. Also ich selbst, einige Szenen, die es da im Buch gibt von Karl Rieger, habe ich selbst erlebt, nämlich zum Beispiel auf den Oberschenkeln, auf dem Schoß meines Großvaters zu sitzen und mir anzuhören, wie er im Alleingang die Russen besiegt hat, oder dass die Juden an allem schuld sind. Und als 5-6-Jähriger glaubst du das natürlich, ja. Das war der sogenannte Rengsburg-Oper. Und dann gab es da noch einen anderen, und beide haben auch nach dem Krieg waren nie Einsicht. Also der aus Rengsburg, der hat zum Beispiel noch, wenn er in der Fahnd, also musste er dann ins Gefängnis, aus der fahrenden Straßenbahn nach dem Krieg einen Fahrgast hinaus befördert. Die sind zum Glück noch nicht so schnell gefahren damals, weil er Jude war. Ja. Also er war ein Unverbesserlicher. Und als ich dann, auch wenn meine Mutter zum Beispiel, natürlich, das war damals so ein klassischer Spruch, den man heute wahrscheinlich, Gottes Willen, nie mehr sagen würde, wenn meine Mutter nach Hause kam, heimlich ausgerückt ist, um irgendwo tanzen zu gehen, und sie hatte halt dann irgendwie Musik, klar, Elvis Presley und Co., dann war das halt du und deine Negermusik. Ja? Also das war, da gab es richtig Stress. Und als ich dann, noch ein anderer Spruch, als er dann war noch nicht volljährig, damals wurde er mit 21 volljährig, brauchte die Genehmigung noch zum Heiraten von den Eltern. Und der Vater war natürlich streng dagegen, bis er erfahren hat, dass der bei der Bundeswehr ist, mein Vater. Ja? Und dann hat sie ihn mit nach Hause bringen dürfen. Und das Erste, was er ihm zu ihm gesagt hat, ist, also ihr müsst da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
Boah.
Ja, und auch bei mir zu Hause hieß es dann, bring mir du ja keine Türkin und keine Jüdin heim, als Freundin. Ja. Habt auch dann entsprechend mich später natürlich den Horizont erweitert, weil erst glaubst du das ja erstmal. Auch glaubst du, dass du zum Beispiel irgendwas Besseres bist. Ich bin also am Hasenbergl aufgewachsen in München. Das ist ein Glasscherbenviertel. Also sehr viele Flüchtlinge damals nach dem Krieg, die dort hingeortiert worden sind. Kompletter sozialer Wohnungsbau etc. Und für mich war klar, ich bin was Besonderes, weil ich bin deutsch, ich bin blond, ich bin arisch, ja. So, für mich war das gelebt. Also ich war hier, genau. Und Erst durch die Schule und dann später im Fach Oberschule und so weiter ist mir klar bewusst geworden, und zwar auch durch Gründung einer Band, weil wir hatten einen farbigen Schlagzeuger, wir hatten einen türkischen Gitarristen und so weiter. Und gesagt, ja, irgendwas klappt da nicht. Es geht ja überhaupt nicht zusammen. Warum sollen die jetzt irgendwie anders sein als ich? Ganz im Gegenteil, mit denen habe ich viel Spaß. Und also das, was mir da von zu Hause beigebracht worden ist, habe ich da nicht gelebt und nicht gelernt, nicht erlebt. Und umso älter ich wurde, umso mehr habe ich zu recherchieren angefangen, auch über meine Großväter, die dann leider schon verstorben waren, sonst hätte ich mit ihnen selbst sprechen können. Und dann wurde natürlich innerhalb der Familie das immer alles abgemildert und zurückgebremst. Na, die waren zwar irgendwie schon für Hitler, und so schlecht war ja der Hitler nicht, aber die waren nie in der Partei. Und ich konnte natürlich relativ schnell das Gegenteil beweisen, weil man kann sich heute über seine Verwandten, seine bis hin zu den Parteibüchern alles in Fotokopie schicken lassen, ja. Dann wollte ich eben wissen, weil es gibt so unglaublich viel Material und Bücher über Menschen in Deutschland, die es gewusst haben und die im Widerstand waren und die immer dagegen waren. Aber es gibt nachvollziehbar ganz wenig Bücher oder Literatur, wie jemand zum überzeugten Nationalsozialisten geworden ist. Ja, also mal aus der Sicht, der war ja immerhin nach dem Ersten Weltkrieg, war er Förster und hat bei dem Gut von Aretin gearbeitet, ja. Und der Fürst von Aretin hat dann die Münchner Zeitung, war der Chefredakteur und hat gegen die Nazis geschossen, so dass er 33 nach Dachau kam. Während mein Großvater den lieben Herrn Hitler im Löwenbräukeller gesehen hat und gesagt hat, das ist genau mein Ding. Ja, also da muss ich mitmachen. Und die beiden sich dann natürlich auseinandergelebt haben, ganz schnell. Und wie konnte also dieser Förster mit mehreren Kindern, der eigentlich ein tolles Leben führte, dem hat man ein eigenes Forsthaus zur Verfügung gestellt und so weiter. Also der hat auch in der Wirtschaftskrise einfach ein tolles Leben gehabt. Und dann hat er natürlich einen Mentor gehabt, der auch noch eine sehr demokratische Einstellung hatte, der in der Weimarer Republik tatsächlich versucht hat, für die Demokratie zu leben. Wie konnte der so entgleisen? Wie konnte der so einen falschen, dass er sogar nach dem Krieg noch, ja. Und dann hatte ich sehr viel recherchiert und sehr viel Gesinnung, sehr viel Information zusammengebracht und wollte daraus eigentlich so eine Art Sachbuch und Biografie über meinen Großvater schreiben. Und zwar einfach, um zu zeigen, wie konnte es passieren? Und dann habe ich natürlich, ich habe mit der israelitischen Gemeinde in München Kontakt aufgenommen. Ich habe dann auch als Regisseur für die Rabbinerkonferenz in Jerusalem kostenlos Dokumentarfilme gemacht und so weiter. Habe mich da wirklich engagiert und habe viele Menschen kennengelernt aus dieser Umgebung, dieser Szene. Und dabei ist mir aufgefallen, gerade wenn es um Veranstaltungen rund um den Holocaust, die Shoah ging, alles, was ich dort schreiben würde, würde vielleicht sogar verlegt werden, würde vielleicht auch sogar gekauft werden. Aber es wäre am Ende wie Eulen nach Athen bringen, weil alle die das kaufen würden, würde ich nichts Neues erzählen, denn die würde ich nicht davor bewahren, was zu tun, was sie vielleicht sonst lassen hätten sollen. Ja? Ich hätte auch Schulterklopfen bekommen und vielleicht hätte es auch tolle Kritiken bekommen, aber es hätte mir persönlich gar nichts gebracht, weil ich war ja derjenige, der erfahren hat, wie es ist, zu glauben, dass das die richtige Gesinnung ist. Ich bin zwar kein Neonazi geworden, aber nichtsdestotrotz hatte ich diesen Gedankengang schon mal in mir. Und deshalb habe ich gesagt, ich muss es so machen, dass es am Schulhof funktioniert. Deswegen habe ich das am Anfang mit dem Schulhof erzählt, weil das war mein Ziel. Ich wollte ein Buch schreiben, das so spannend ist, das habe ich mir dann vorgenommen, dass es tatsächlich weiterempfohlen wird und eine große Leserschicht erreicht und sehr spannend ist und vielleicht auch von Jugendlichen gelesen wird und jungen Menschen gelesen wird. Und damit vielleicht den einen oder anderen, müssen ja keine Tausenden sein, mir hat es gereicht, wenn es einige sind, dazu zu bewegen, über diese ganze Geschichte nachzudenken und sich nicht verführen zu lassen. Und deshalb ist es dann ein Thriller geworden. Weil der Thriller, den es da drin gibt, diese drei Neonazis, die von einem älteren jüdischen Mann in Geiselhaft genommen werden und verhört werden, die hätten auch vielleicht nur in 100 Seiten erzählt werden können. Ja? Und mir ging es dann um die ganzen Menschen drumherum, die ganzen Verstrickungen, dieses Schuld- und Sühneprinzip, was man so auf sich lädt, und vor allen Dingen, und deswegen ist es auch am Anfang nicht verlegt worden, ging es mir darum, dass es nicht per se einen guten Juden und per se einen schlechten Neonazi gibt. Mir ging es um ambivalente Figuren, die alle ihre Erfahrungen machen und ihre Wandlungen und auch zur Einsicht fähig sind.
Und du meintest ja jetzt gerade schon, es wurde am Anfang nicht verlegt und also generell, du bringst die LeserInnen mit diesem Buch ja schon so in ein moralisches Dilemma und hältst der Gesellschaft auch so ein bisschen einen Spiegel vor. Wie waren denn da so die Reaktionen?
Ja, also verlegt wurde es tatsächlich deshalb nicht und ich habe ja dann auch entsprechende Rückmeldungen bekommen, weil man dieses ernste Thema natürlich nicht in einem Thriller sehen wollte. Also das war wirklich so, dass man sagt, also das geht ein Experiment, das ist ein Experiment und es geht sicher schief. Ja, muss ich auch ehrlich zugestehen, ich wusste auch nicht, ob es funktioniert, weil wenn ich eben so ein ernstes Thema in einen Thriller packe, dann kann es halt auch sehr schnell in die falsche Ecke schlagen. Dann kann es sehr schnell nur darum gehen, dass ich halt einen blutrünstigen Stoff habe. Und wenn mir heute jemand sagt, das ist aber ganz schön brutales Buch, und dann sage ich als umgekehrt, gut, es mag im Kopf brutal sein, aber erzähl mir mal, wie viel blutige Szenen in dem Buch vorkommen, dann sind es genau zwei. Also das ist eher harmlos. Und das Zweite ist nur, weil sich jemand mit den Fingerkuppen irgendwo festhält und dann abrutscht und dann die Fingerkuppen aufreißen. Also es ist niemand weidet sich in dem Buch an blutigen Gewalttaten. Mhm. Die Gewalt entsteht im Kopf, weil das Gedankengut so schrecklich ist, dass ich natürlich diese Menschen auch sprechen lasse. Und zwar in dem Sprech, in dem die halt tatsächlich ihre Meinung äußern. Und das führt dahin, dass Leserinnen dann auch mich angeschrieben haben und gesagt, ich habe das Buch in die Ecke geworfen. Ich konnte nicht weiterlesen und das war mir einfach zu viel, zu harter Tobak und habe es dann aufgenommen und habe es wieder gelesen. Und das, glaube ich, war aber auch das, was ich zeigen wollte, weil wir wenn wir heute Rechtspopulismus erleben von Parteien wie der AfD und entsprechenden Politikern, dann ist es ja alles weichgespült. Dann erleben wir, und dann gibt es Menschen, die sich da furchtbar drüber aufregen und sagen, wow, das sind alles Nazis und so weiter. Und die Menschen, die nicht so sehr vielleicht in die Tiefe gehen, die wissen gar nicht, warum sich die aufregen. So, warum regen sie die eigentlich auf? Und dann gehen die natürlich auch bei Demonstrationen mit oder bei Pegida-Aufmärschen oder sonst was. Und so schlimm sind die doch nicht. Ja? Und ich wollte damit zeigen, dass was in allerletzter Konsequenz hinter diesem Gedankengut steht. Ja? Also das, was wir jetzt in den öffentlichen Medien mitbekommen, das ist ja glatt gebügelt. Das ist ja sozialfähig gemacht worden. Ja? Also das ist etwas, wo ich denke, das sollte das Buch zeigen, dass alles, was heute hier passiert, da ist die NPD, die ja hier noch vorkommt, weil das Buch spielt ja 2010, die ist noch sehr unverfrorener umgegangen. Die ist halt, hat sich mit den Neonazis direkt gezeigt, die hat entsprechende Parolen von sich geäußert und so weiter, bei Gedenkmärschen für den Hessel aufmarschiert und so weiter mit entsprechenden NPD-Plakaten. Das würde eine AfD heute nie machen. Also auch nicht der rechte Flügel. Jetzt muss man schon auch einen Trennstrich sehen zwischen der Partei insgesamt und der NPD, da gibt es sicher einige Überschneidungen, aber es ist nicht absolut alles identisch. Also das ist nicht die alte Verpackung, die alte Partei mit einer neuen Verpackung. Das ist schon mit einer anderen Ausrichtung gegründet worden. Aber es gibt halt da eben diesen sehr rechten Flügel, auch wenn der jetzt aufgelöst worden sein soll, der natürlich immer noch maßgeblich die Politik beeinflusst, die sie gerne anstellen würden.
Wie nah bist du den diesen Menschen gekommen zum Recherchieren?
Also zum Glück gibt es über die gesamte rechte Szene extrem viel Material. Auch weil sie sich natürlich gerne vor die Kamera stellen, weil sie gerne in Talkshows auftreten und so weiter. Und ich hab persönlich mich mit niemandem auseinandergesetzt. Das wäre mir zu heikel gewesen. Da es in dem Buch auch Linksradikale gibt, sowohl im ersten als auch im zweiten Buch. Ich bin zum Beispiel nach Hamburg gefahren zum 1. Mai und habe mir einfach so eine Straßendemonstration mal angesehen. Und nachdem einige Autos gebrannt haben und die Polizisten wieder alles einigermaßen beruhigt haben, bin auch mit in die Kneipen gegangen, habe da ein paar Fragen zu viel gestellt. und bin froh, dass ich nicht mit dem blauen Auge da rausmarschiert bin, weil die dachten dann alle, ich sei von dieser Lügenpresse. Ja, ich sage, nein, ich schreibe ein Buch. Ja, noch schlimmer, du schreibst ein Buch.
Also, oh mein Gott.
Und da ist, das habe ich ja dann auch im ersten Teil, das wurde auch teils ein bisschen gekürzt dann, bei der Pieper-Fassung ist es dann wieder drin gewesen. Ich habe natürlich auch kein gutes Haar lassen an den extremen, radikalen linken Kräften. Mhm. Also ich mache da keinen Unterschied. Also das sieht man ja auch jetzt in dem zweiten Band, wo auch noch mehr um Linksradikalismus geht. Ich finde halt immer, wenn es aufhört, über Gedankengut zu sprechen oder über Meinungen zu diskutieren, sondern umschlägt in Gewalt, dann ist mir eigentlich egal, ob es links oder rechts ist, dann sind es einfach schlimme Menschen.
Du hast ja gesagt, dass du am Anfang, also dass es ja nicht so einfach war mit einem Verlag und hast ja zuerst, wenn ich es richtig weiß, auf Wattpad veröffentlicht,
genau.
Ne?
Genau.
Genau. Das ist ja auch ein Weg. Also zu sagen erstmal, jetzt dann bringe ich das jetzt halt kostenlos, weil du kriegst ja dafür nichts, ne? Also bei Wattpad veröffentlichen heißt ja nicht, dass du damit irgendwas verdienst, sondern weiß nicht, hast du das kapitelweise veröffentlicht?
Genau.
Oder hast du,
ich hab ja auch am Anfang, wie ich es angeboten habe an den Verlage, nur ein Kapitel gehabt und eine Zusammenfassung des ganzen Stoffes. Okay. Mhm. Also quasi eine Leseprobe und ein Exposé. Und dann musste ich sie erstmal schreiben. Und da es niemand haben wollte, habe ich es eben Kapitel für Kapitel auf Wattpad veröffentlicht. Mhm. Und dort hat es dann mit der Zeit wirklich bis zum Ende dann so 10.000 Follower gehabt, aber innerhalb von 5 Jahren. Und die waren eigentlich auch deshalb für mich ganz, ganz wichtig. Und diese Entscheidung war ganz wichtig, weil ich zwischendurch, ich hatte ja einen Fulltime-Job. Ja, ich hatte eine Agentur zu steuern und etc. Und Familie habe ich auch noch. 3 Kinder, die da gerade groß geworden sind. Und da gab es immer wieder Situationen, wo ich sage, komm, jetzt schmeiß das Ding in die Kiste, das muss nicht fertiggestellt werden. Das war jetzt einfach mal so ein Versuch und will halt keiner haben. Und dann kamen immer diese Wattpad-Leserinnen, weil da waren es fast wirklich 99% nur Frauen. Und Frauen deutlich unter 18, die dann gesagt haben, wo bleibt das nächste Kapitel? Ja? Und das hat mir extrem geholfen. Und mir hat auch geholfen, weil da natürlich in einer gewissen Unwissenheit Fragen gestellt worden sind, wo ich das Wissen hintendran einfach vorausgesetzt hätte. Also zum Beispiel, man muss ja wirklich wissen, also diese Plattform, auf der liest man hauptsächlich Fanfiction oder Vampir-Liebesromane oder Bad-Boy-Geschichten und dann kommt da jemand und schreibt da einen Thriller mit einem alten Juden und 3 Neonazis. Und dann kamen halt auch so Fragen, wieso hat denn der alte Jude unten am Unterarm eine tätowierte Nummer? Ja? Und dann musste ich das halt erklären und ich wusste aber auch später, dass ich es vielleicht auch im Buch nicht voraussetzen darf. Also das sind sehr viele Input-Geschichten gewesen, die ich einfach, weil ich ja vorher ewig viel recherchiert habe, einfach hingenommen habe als Allgemeinwissen, aber sie waren kein Allgemeinwissen. Und dieses Feedback hat mich auch dazu bewogen, bestimmte Figuren ausführlicher zu beschreiben, wie zum Beispiel die Marie. Also gerade ist, man könnte ja annehmen, allein schon in diesem Kurzplot, den ich erzähle, handelt von 4 Männern. Ja? Umkehrschluss, kommen da überhaupt Frauen vor? Ja? Und wie ihr wisst, ihr habt es ja gelesen, kommen sehr viele Frauen vor. Und dass die auch sehr, sehr wichtigen Part in dieser Handlung bekommen haben, habe ich auch den Wattpad-Leserinnen zu verdanken. Weil da natürlich immer wieder, und was ist jetzt mit der Marie? Oder warum ist denn die Esther so, wie sie da ist? Und warum ist die gehörlos? Und die Stadträtin und ich weiß nicht was alles. Oder die Leute, die dort bei den Medien arbeiten, auch die Frauen und so. Also das waren ja 5 Jahre und dieses Feedback,
lange Zeit,
wo dein Sparringpartner junge, ohne das abfällig zu meinen, junge Mädchen sind, das war super. Das war wirklich super und das hat, glaube ich, auch die weibliche Ader in diesem Buch geöffnet.
Das ist auf jeden Fall sehr cool. Kriegst du auch immer noch Nachrichten so von Wattpad?
Ja, ich habe natürlich, es war ja so, dass als ich dann das Buch fertig hatte, dann hat es auch den Wattie Award für den besten Thriller gewonnen. Und in Amerika, bei Wattpad ist ja die Welt, das wissen viele nicht, die weltgrößte Buchplattform, ja, und Online-Buchplattform. Und dann in Amerika, wenn du den Wattie Award gewinnst, dann kriegst du auch noch einen Sponsorenvertrag mit Nike, ja. Bei uns kriegst du eine Urkunde.
Ja, okay.
Und kein Mensch hat deswegen das Interesse an dir. Dann bin ich natürlich hausieren gegangen mit dem fast fertigen Buch, habe das wieder allen Verlagen geschickt, bin auf Messen gegangen und habe gesagt, Mensch, ich habe hier den Wattie Award gewonnen, ja. Was ist denn das?
Ja, genau.
Und,
ja, heute ist es nicht mehr so, ne?
Ja, das hat sich geändert.
Aber zu dem Zeitpunkt.
Das ist vor zehn, genau, das war noch an. Und dann habe ich halt das Glück gehabt, dass ich durch Zufall auf der Leipziger Buchmesse, weil die Leipziger Messe, nicht die Buchmesse, die Leipziger Messe war ein Kunde von mir in der Werbeagentur. Und als ich dort 2019 war, hatten die eben gesagt, Mensch, dein Flieger geht erst abends, schlendert doch noch über die Buchmesse, die läuft gerade. Und ich gesagt, klar, kann ich machen. Ich hatte da schon so keine Illusionen mehr, dass ich da irgendjemand kennenlernen werde. Deswegen habe ich gesagt, klar, geschlenderst ein bisschen über Messe, schaust dir Bücher an, schaust dir das Treiben an habe mich dann irgendwann an so einen Imbissstand gestellt. Und dann hat sich ein Herr, heute weiß ich es, ein Herr Dr. Öhme, neben mich gestellt und wir haben so beide an unserem Kaffee genippt und sind ins Gespräch gekommen, an so einem Stehtisch. Und der fragte dann, ja, wieso sind Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich Werbeagentur, ich betreue die Messe und so weiter. Und dann hat er gesagt, ach, erzählen Sie doch nicht, hier sind entweder Buchhändler, Verlage oder verkappte Autoren.
Oh, ja, okay. Autoren.
Dann bin ich einer von den verkappten Autoren. Und dann habe ich gesagt, was haben Sie denn für geschrieben? Dann habe ich ihm diesen Zweizeiler mit diesen drei Neonazi und ein alter Jude. Und schon hat er mich auf seinen Stand mitgeschliffen. Und dann hat er sich mehr erzählen lassen. Dann war das also der Stand vom Eulenspiegel Verlag. Und hat gesagt, also ohne dass er eine Textprobe gelesen hat oder so, es interessiert ihn, ein wildes Buch verlegen. Also er verspricht mir jetzt in die Hand, nächstes Jahr wieder Leipziger Buchmesse, sehen wir uns hier wieder auf dem Stand und dann habe ich Ihr Buch dabei. Und da hat Wort gehalten. Und dann habe ich die ersten gedruckten Exemplare gekriegt. Toll, Hardcover, super Gefühl, 600 Seiten, dicker Wälzer. Und dann fiel die Leipziger Buchmesse 2020 wegen Corona aus. Dann hatte ich also, gab es weder einen Handel, weil der Handel hat ja auch geschlossen, musste ja, war ja Lockdown. Amazon hat gesagt, sie liefern Bücher nicht aus, weil nicht systemrelevant. Und Messe und Lesung gab es auch keine. Und da bin ich wieder an die Wattpad-Leserinnen ran. Ich habe gesagt, es war ja immer noch kostenlos zu haben. Es war ja die ganze Zeit kostenlos im Internet. Ich brauche eure Hilfe, was mache ich denn jetzt? Ja? Und dann haben die gesagt, ja, da musst du an die Bookstagrammer gehen. Was sind denn bitte Bookstagrammer? Ja, das sind die, die Bücher besprechen auf Instagram. Und dann haben wir die Namen genannt und haben Kontakte auch hergestellt. Und dann habe ich vom Eulenspiegel Verlag mir, glaube ich, damals 50 oder 60 Bücher schicken lassen. Musste ich auch erstmal überzeugen, was willst du damit? Bookstagrammer? Ja, ich will die verschenken. An wen? An Bookstagrammer. Also dann habe ich die verschickt. Und dann kamen wirklich sehr, sehr schnell und sehr euphorische Kritiken und Rezensionen von sogenannten Bookstagrammern. Und daraufhin haben dann plötzlich haben größere Zeitungen, Augsburger Allgemeiner, Süddeutsche Zeitung, die hatten wahrscheinlich auch während der Zeit viel Zeit zu lesen. Vielleicht haben die auch Bookstagrammer gelesen, muss so sein, weil die hatten dann einfach Fragen an mich. Telefonisch. Und haben gesagt, und kannst du noch ein Foto mitschicken? Und dann habe ich eines Tages die Süddeutsche Zeitung aufgemacht und dann war Turmschatten der Aufmacher im Kulturteil mit einer ganzen Seite und das war so, boom.
Ja, genau. Klar.
Und das war eigentlich der Anfang davon, dass es dann Erfolg hatte. Also dann kam Literaturagentur, dann kam Filmproduzenten, dann kam Pieper Verlag, hat die Rechte bekommen, haben dann daraus ein Paperback gemacht in ungekürzter Fassung und hat sich so ergeben.
Und inzwischen gibt es ja auch einen zweiten Teil. Inwiefern schließt der denn an Band 1 an?
Also das ist so, dass der zweite Teil spielt eben 10 Jahre später, was schlichtweg damit zu tun hat, dass ich ihn 10 Jahre später geschrieben habe oder angefangen habe damit zu schreiben. Aber ich fand es ganz gut, weil in den 10 Jahren hat sich eben in dieser rechten Szene in Deutschland extrem was getan. Die NPD hat keine Bedeutung mehr, inzwischen ist die AfD entstanden. Und ich wollte dann quasi an den Menschen und dem Rechtspopulismus, deswegen habe ich auch zum Beispiel über einen Polizisten geschrieben in dem zweiten Teil, der eben AfD-Mitglied ist und so weiter. Und hab versucht, eine Geschichte zu finden, in der ich zeigen kann, wie sich das Klima geändert hat in Deutschland, um das halt eben auf den heutigen Stand zu bringen. Und die noch lebenden Charaktere spielen auch in dem zweiten Buch wieder mit. Manche Figuren sind viel, viel ausführlicher und größer geworden, wie zum Beispiel die Shal Hevet, die also im ersten Teil nur eine jüdische Frau, junge Frau, die nur eine kleine Szene hat im ersten Teil, weil sie einst die Geliebte von diesem Neonazi Karl Rieger war und ihn gedeckt hat. Und im zweiten Teil dann eben sehr, sehr prominente Figur wurde. Und andere Figuren, wie zum Beispiel der Ephraim Samir, der Geiselnehmer selbst, den ich mehr als Cameo eingesetzt habe. Der darf dann im dritten Teil wieder mehr vorkommen. Aber inzwischen habe ich für mich erkannt, also das eigentliche Bindeglied sind eben Shal Hewitt und Karl Rieger. Also es ist also eine sehr große griechische Tragödie in drei Akten und wir haben jetzt gerade den zweiten Teil und es ist Turmgold.
Das klingt, also da haben wir auch schon mal einen guten Ausblick. Wann können wir denn mit Teil 3 rechnen?
Die Geschichte habe ich im Prinzip im Kopf und könnte sie auch schreiben, aber ich will ja immer die Entwicklung, die sich hier in Deutschland tut, quasi spiegeln. Und deswegen muss ich da einfach, habe ich dem Verlag auch schon gesagt, weil wenn es nach denen ging, würde der dritte Teil des nächstes Jahr rauskommen. Und ich muss einfach abwarten. Also sagen wir, ich sage mal für mich 25, 26, weil wir sehen müssen, wie sich dieser ganze Rechtspopulismus jetzt tatsächlich entwickelt, wie die nächsten Bundestagswahlen ausgehen werden, wie sich die Krisen, die wir alle gerade erleben, ob das die Umwelt ist, also die ökologischen Geschichten oder auch die politischen Sachen mit der Ukraine und so weiter, wie sich das auf die Landschaft in Deutschland, auf die politische Landschaft einwirken wird. Ja. Also das ist ja auch nicht so ganz ohne, dass wir jetzt plötzlich hier wieder so und so viele Milliarden für Rüstung ausgeben, dass wir Panzer jetzt in die Ukraine schicken, ohne das werten zu wollen. Also es wird einfach seine Spuren hinterlassen. Faszinierend finde ich da übrigens, dass die AfD gerade dagegen war, dass wir die Ukraine mit Panzern unterstützen. Aber das wird sein, auch Corona etc. Und natürlich auch die ganzen Bewegungen, die Reichsbürger, die, was weiß ich, Querdenker und so weiter. Ja. Und ich weiß nicht, ob das je wieder ein bisschen abflachen wird, aber ich will auf jeden Fall was davon mitnehmen. Und deswegen schreibe ich den dritten Band erst 25 rum.
Okay.
Jetzt schreibe ich aber ein anderes Buch. Also natürlich will der Verlag ein Buch von mir haben. Und das kommt auch Weihnachten so in dem Dreh rum raus. Das habe ich jetzt im April fertig. Und da geht's aber eben nicht um den Turm. Das ist aber auch ein Politthriller. Und der geht um quasi die Islamisten in Deutschland. Also um Gefährder und dieses Thema.
Genau. Ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Feld.
Und das möchte ich natürlich ähnlich wie Turmschatten aufziehen, in dem quasi einem schon auch ein bisschen der Spiegel wieder vorgehalten wird im Umgang mit Moslems, die man auch ganz schnell in einen Topf schmeißt mit Islamisten und mit der gesamten Religion, mit unserer eigenen Religion, wie wir Dinge auslegen und so weiter. Das Ganze beginnt mit einem fürchterlichen islamistischen Anschlag und von dem ausgehend zeige ich dann, wie der gesamte Apparat arbeitet und funktioniert. Und habe dank Turmschatten auch jetzt wirklich überall offene Türen gehabt, also zur Politik und zu Organisationen für Krisenmanagement und für Generalbundesanwaltschaft und ich weiß nicht was, weil es soll halt genauso sauber recherchiert sein und nicht nur einfach Fiktion. Und auch da sind alle Figuren, die darin vorkommen, natürlich wahre Figuren.
Ich habe Gänsehaut, bin voll gespannt.
Das heißt im Höllenfeuer. Weil im Höllenfeuer ist ein Zitat aus dem Koran und beschreibt, alle Ungläubigen müssen im Höllenfeuer brennen. Und darauf bezieht sich ja der Islamist, der daraus seine Rechtfertigung zieht, Menschen töten zu dürfen, weil es Ungläubige sind.
Also Turmschattenfans können sich auf jeden Fall sehr viel freuen. Und da haben wir noch gar nicht erwähnt, dass das ja auch verfilmt werden soll. Ist das so der Traum eines Autors?
Ja, das war natürlich lange mein Traum. Interessanterweise ist es so, dass ich schreibe ja jetzt seit Turmschatten alle, das ist eine ganz interessante Entwicklung. All jene, die die Rechte an Turmschatten nicht bekommen haben, haben aber trotzdem gefragt, Peter, was schreibst du denn sonst noch? Oder willst du nicht für uns ein Drehbuch schreiben? Und deswegen arbeite ich jetzt an verschiedenen Kinofilmen und TV-Serien mit, also unterschiedlichster Couleur. Also das ist wirklich von irgendwelchen Action-Serien bis hin zu Comedies, also ganz, ganz unterschiedlich. Und umso mehr ich da mich reinarbeite und ich habe auch an den Turmschatten-Drehbüchern für die TV-Serie mitgearbeitet, merke ich natürlich auch, dass es dem Buch nicht gerecht werden kann, Also das ist ja immer diese Diskrepanz, wenn Leute sagen, ah, das Buch war aber viel besser. Das liegt einfach am Medium selbst und natürlich, wie heute Streaming funktioniert. Also du musst einfach sehr viel und sehr schnell und knallhart einsteigen. Du kannst dir keine Zeit lassen, weil die sonst wegzappen und den zweiten Teil erst gar nicht anschauen. Und das reduziert den Stoff einfach auf eine gewisse Art, die ich im Buch nicht vorhatte. Und das wird trotzdem spannend und eine tolle Serie, aber es kann nicht das Buch werden. Ja? Mhm. Und da hat sich eine andere Sache entwickelt, die mir jetzt tatsächlich im Nachhinein, worauf ist ein Autor stolz, noch viel, viel mehr Spaß macht. Ich treffe die Woche einen ganz bekannten Theaterintendanten, der extra dafür nach München kommt. Der Drei-Masken-Verlag, der sitzt in München und Berlin, der hat die Theaterrechte gekauft. Und die haben jetzt einen sehr bekannten Theaterintendanten gefunden, der die Bühnenfassung schreibt. Und er möchte natürlich, dass ich die Bühnenfassung dazu mitarbeite. Und wir lernen uns jetzt kommende Woche in München kennen. Und es ist noch unklar, wie schnell sowas fertig wird. Mhm. Aber spätestens Spielplan 24 ist Turmschatten dann auf deutschen Theatern zu sehen. Und das funktioniert natürlich hervorragend, weil dieses Kammerspiel, dieser alte Jude mit den drei Neonazis, der dir einen nach dem anderen verhört, das passt wunderbar auf die Bühne. Und das Actionspektakel drumherum, das kann man ja, das ist außen. Das kann man mal mitnehmen als Einspielung auf einem Computerbildschirm oder sonst was. Aber das eigentliche Highlight sind diese Gespräche. Und das ist etwas, da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Ist auch wieder ganz anders, ne?
Ganz anders. Ja. Auch eine ganz andere Herangehensweise.
Ich hätte jetzt aber vermutet, tatsächlich, weil es ist ja eine Serie, also das ist ja nicht nur ein Spielfilm, der aus deinem Buch gemacht wird, sondern du hast ja tatsächlich also Zeit für ein bisschen Länge, ne? Mhm. Und dass es da trotzdem nicht gelingt, dass man alles mitnimmt, was so ein Buch. Ja, so in diesen ganzen, ne, so in jedem Halbsatz und überall noch so drin hat, ja, und zwischen den Zeilen und so, dass das trotzdem auch eine Fernsehserie nicht zulässt, ja. Ich hätte noch gedacht, besser am ehesten noch. Also,
ne, ja, das geht schon, aber es hängt natürlich davon ab, für welches Zielpublikum das gemacht ist und für welchen Auftraggeber. Ja. Und ich bin mir sicher, dass wenn das jetzt Degeto, also öffentlich-rechtliche Anstalt wäre, anders aussehen würde, als wenn es, sag ich mal, Beispiel Netflix machen würde. Ja. Mhm. Und da ist einfach ein enormer Unterschied. Und da geht es gar nicht so sehr darum, um die Länge, um alles unterzubekommen, sondern um die Gewichtung. Also welches Publikum will ich erreichen und wie nehme ich die mit? Und wenn ich einfach zum Beispiel, wir haben uns jetzt entschieden, aus drei Geiseln zwei zu machen, weil das sonst so was Repetitives hat. Natürlich ist jeder ein anderer Mensch und die Gespräche verlaufen anders, ja. Weil der eine ist der Mitläufer, der andere ist der Schlägertyp und der dritte ist eben der Denker und der Brandredner. Ja? Und der ist auch noch dazu, der Karl Rieger, rhetorisch sehr, sehr schlau und weiß, dem Geiselnehmer tatsächlich aus der Fassung zu bringen, was die anderen zwei natürlich nicht schaffen. Und so gesehen funktioniert das zum Beispiel im Theater wunderbar, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du diese drei Geiseln hast und so lange, zu lange auf den Gesprächen bist, ja, dass das für viele Zuschauer auch ermüdend sein kann. Mhm. Da musst du einfach schneller wegschneiden, musst rausgehen, musst da andere Sachen zeigen, die ja alle in dem Buch vorkommen. Also es wird schon alles mitgenommen, aber da geht es schon um the ticking clock und um dieses Moment, dass du am Ende einer Folge dann sagst, wow, wie geht's weiter? Da muss der Cliffhanger kommen und dann das hat Binge-Watching halt einsetzt und sagt, und jetzt Teil 2. Das erreichst du nicht mit langen Dialogen.
Nee, das stimmt.
Aber im Theater sitzen sie da drin und können nicht raus.
Da müssen sie dann die langen Dialoge ertragen, meinst du?
Genau.
Aber es sind ja wirklich also extrem unterschiedliche Formate, ne? Also selbst im Theater hast du ja auch nicht so viel Zeit. Also das ist ja trotz allem, ne? Klar, alle festgetackert am Sitz, aber trotzdem ist es ja sehr, sehr kondensiert, ne?
Ich war jetzt mehrmals auf Lesungen, war auch sehr, sehr schön, also ganz kleine und auch größere Lesungen, also wirklich vom Krimi-Dinner mit 20 Leuten und Drei-Gänge-Menü bis hin zur Leipziger Bahnhofshalle mit 300 Leuten, also war fantastisch. Und da hat sich was ergeben, es gibt ja immer wieder Leute, die jetzt das Buch lesen Und die sagen, wir müssen damit was machen. Und die rufen mich dann an. Und da hat sich jemand gemeldet, der Manager von sehr bekannten Comedians ist hier in Bayern. Mhm. Hat einige große Comedians unter Vertrag. Und der macht ansonsten halt auch andere Sachen auf Kleinkunstbühnen, die er managt. Und der hat mich angerufen und gesagt, Peter, wir müssen dich auf die Bühne kriegen. Also mit einer normalen Lesung ist es hier, wir müssen es anders machen. Und der hat mich jetzt zusammengebracht mit dem Martin Kelberer. Der hat es inzwischen auch gelesen und Martin, der füllt allein, könnt ihr mal den YouTube-Kanal anschauen, fantastischer Musiker, Wahnsinn, ja, also spielt Klavier und noch jede Menge andere Instrumente, wenn der ein Konzert gibt, dann ist es zumindest hier im Süden wirklich, dann ist es voll, der ausverkauft das Haus, da braucht es keinen Peter Grandl mehr. Und da ist jetzt der Plan, Martin und ich werden jetzt ab März an einem Performance-Konzept arbeiten, also die Mischung aus Buch, also aus Buchtexten mit integrierter Musik. Also das wird eine eigene Show sozusagen. Mhm. Also es ist kann mit einer Lesung nicht vergleichbar. Ja? Mhm. Und da wird es hoffentlich Mitte des Jahres die ersten ein, zwei Probeauftritte geben, ob das Konzept funktioniert. Das managt eben dieser Manager alles. Mhm. Und wenn es aufgeht, das Konzept, dann soll daraus auch eine kleine Tournee werden. Aber da könnt ihr mal googeln, den Martin Kelberer, der hat das Buch inzwischen gelesen, der ist begeistert, ich war bei ihm, wir verstehen uns super und da mache ich einfach einen Kniefall, dass jemand, der so musikalisch ist wie er, ich mache ja auch Musik, aber blanker Amateur gegen den Mann und der ist einfach ein Gott, das ist, ihr müsst euch wirklich den YouTube-Kanal anschauen, das wird fantastisch.
Was spielst du denn für Musik? Diesen Exkurs, den müssen wir jetzt noch machen.
Ich liebe Synthesizer. Also das hat wieder mit meinen ersten Kurzfilmen zu tun auf 16 mm, dass ich Freunde hatte, die mir die Musik machen mussten. Und dann kamen die da an und hatten nur zwei, drei so, damals 80er, wusste nicht, was es ist, Synthesizer dabei, ja. Und dann haben die mit Synthesizern Musik gemacht und von da war es um mich geschehen und habe gesagt, das kann ich auch. Und dann habe ich mit 20 angefangen, ohne Kenntnisse von Noten oder Klavier etc., mich da halt reinzufuchsen, habe mir das erste Instrument gekauft und halt Tag und Nacht gespielt und ja, habe so dann für die späteren Filme meine eigene Musik gemacht und habe dann ein Magazin gegründet für Synthesizer, also für Artikel über Synthesizer und das ist dann sehr schnell, sehr erfolgreich geworden. Also da für das Magazin arbeiten heute, glaube ich, 80 Autoren in 5 Redaktionen, bloß um so die Größenordnung. Ja,
yeah. Oh wow.
Da bin ich immer noch Chefredakteur. Ich habe das natürlich längst verkauft an eine große Handelskette namens Thomann, die halt in Deutschland sehr bekannt ist und auch in Europa für Musikinstrumentenverkauf und online und haben auch Shop. Und das ist quasi ja, mein Steckenpferd. Also und ich mache nach wie vor elektronische Musik wie Jean-Michel Jarre in der Richtung oder Vangelis oder Kraftwerk oder also ich bin jetzt nicht der klassische Technomusiker, aber es sind halt elektronische Kompositionen. Aber ich hab auch mal einen Auftritt bekommen, da hat die BMW-Welt eins ihrer Gebäude neu eingeweiht. Und weil ich die über die Werbeagentur kannte und ich da einen Fan hatte, der meine Musik sehr mochte, die ich mal irgendwo gespielt habe. Da haben sie mich dann gesagt, Mensch, mach doch hier Performance. Und da hatte ich dann tatsächlich mit einer riesen, so einem Videoartist, der so eine riesige LED-Wand bespielt hat. Und ich habe dann halt so eine Stunde lang meinen elektronischen Musikzirkus gemacht.
Ja.
Cool.
Kann man auch hören. Ich habe nicht viele Stücke veröffentlicht auf Soundcloud. Ein oder zwei Stücke kann man da hören. Und genau. So habe ich auch den Hans Zimmer kennengelernt, weil der... der interessierte sich für einen speziellen Synthesizer und den gab es ihn nirgendwo zu kaufen, er konnte nicht hören und dann hat er gesagt, also wenn das jemand weiß, dann muss es dieser Peter Grandl sein, der da dieses Magazin hat. Dann hat es eines Tages bei mir geläutet und dann war er dran und gesagt, nee, das glaube ich nicht, der Hans doch, hier ist der Hans. Sag mal, der gibt in Italien diesen Synthesizer. Daraus hat sich eine richtig dicke Freundschaft entwickelt, also wir haben uns auch schon in den USA gesehen und jetzt, wo mein Buch erschienen ist, das erste, hat er mich nach London eingeladen, einen Tag nach der Premiere von dem James Bond, als die Royals da waren und so weiter. Und hat mich da in Soho empfangen, in seinem Bademantel. Oh, Peter, komm rein, ich muss noch duschen. Und das ist sehr nett, also wirklich super Kontakt. Also gerade über diese Synthesizer-Ecke habe ich und über dieses Magazin ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die mir auch bei dem Buch geholfen haben. Also bis hin zu SEK oder SEK-Einheiten, der mich dann angefragt hat, du, ich müsste mal wieder wissen, was nehmt ihr denn für Munition oder Waffen oder sonst was her? Er sagt, Peter, ich kann gerade nicht reden, wir sind kurz vorm Zugriff, ich sitze hinter einem Wagen und wir stürmen gleich. Alles Synthesizer-Freunde, alles Leute, die aus der Synthesizer-Szene kommen.
Ja, aber wirklich.
Das sind Geschichten, ey. Wahnsinn, oder?
So. Genau.
Oh. Ja, da kann man jetzt irgendwie gar nicht zum Schluss kommen. Das finde ich jetzt irgendwie echt schwierig, weil du hast bestimmt noch ganz viele andere Geschichten. Aber tatsächlich ist es ja so, dass immer unsere Gäste am Schluss unseres Gesprächs ja immer auch eine Buchempfehlung geben. Und ich nehme mal an, dass du ja auch andere Bücher liest, ja?
Ja.
Und guckst, was da so los ist überall und dich interessiert ja auch so viel. Wenn du jetzt eine Empfehlung abgeben würdest, wo du sagst, Mensch, also das sollte man jetzt schon mal lesen, ich finde, das ist ganz großartig, was würdest du uns denn da empfehlen?
Ich muss wirklich sagen, dass ich wenig aktuelle Literatur lese. Mhm. Ich bin ein ganz großer Fan von griechischer Literatur. Also deswegen gibt es auch in Turmschatten eine griechische Episode, ja, und auch mit dem griechischen Hund. Ich habe auch einen griechischen Hund. Und also Nikos Kazantzakis etc. Und das Letzte, was ich da gelesen habe, war Eleni, sicher weltberühmt, kennt ihr sicher. Mhm. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil es einen mitnimmt und aufwühlt. Und also meine Buchempfehlung wäre Eleni.
Richtig schön, hatten wir auch noch nie tatsächlich was Griechisches.
Nee, tatsächlich.
Ist sicher 20 Jahre alt. Ein Grieche, der das geschrieben hat, der Journalist war, glaube bei der New York Times. Und dann irgendwann angefangen hat, das Leben seiner Mutter zu recherchieren, weil er ist in Amerika aufgewachsen und er wusste, dass seine Mutter Eleni in den Wirren des türkisch-griechischen Krieges ermordet wurde und er konnte noch als Baby oder als Kleinkind in Sicherheit gebracht werden. Und er ist dann nach Griechenland aufgebrochen und hat dann die gesamte Geschichte seiner Mutter recherchiert. Und die ist so unfassbar spannend, dass es, also das ist Wahnsinn. Also da reißt einen absolut mit.
Toll, das ist eine schöne Empfehlung, ja, vielen Dank. Also, ihr habt es da nicht schwer, das Buch zu finden. Wir verlinken das natürlich und natürlich auch zu Peter. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die gerne. Und ja, wir sind jetzt einfach gespannt, was es in deinem ganzen Schaffen, was es da alles so für neue Sachen noch geben wird, weil du sprühst ja vor Ideen. Und offensichtlich auch alle Leute, die mit dir zu tun haben, haben irgendwie Ideen, was sie noch alles da mit dir machen können. Das ist unheimlich schön. Wir sind sehr gespannt. Wir folgen dir auf jeden Fall. Und genau, verlinken zu deinen Büchern, zu dir und ja, und können einfach nur anregen, dass auch unsere Hörer, also ihr da draußen, dass ihr einfach mal beobachtet, was da so kommt.
Genau. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich
hat uns unheimlich gefreut, weil, also falls jemand Lust hat, nochmal in die Vergangenheit zu reisen, wir haben tatsächlich auch über das erste Buch von Peter ja schon mal gesprochen, ganz am Anfang, als wir den Podcast gegründet haben, das ist also eben auch schon ein paar Jahre her.
Da war auch nur das Hardcover raus, genau, da gab es nur die
Old. Genau, genau, und wir fanden das unglaublich spannend und haben auch beide, gell, Anne und ich, wir haben beide gesagt, Mensch, also da, das ist ja wirklich echt Stoff für einen Film und waren gleichzeitig auch so fasziniert von dem Thema und wir können diese Buchempfehlung wirklich von ganzem Herzen einfach nur an euch weitergeben. Wer es noch nicht gelesen hat, der sollte es spätestens jetzt tun und dann gleich mit Teil 2 weitermachen. Und nein, wir bekommen dafür kein Geld. Das ist wirklich, ist einfach pure persönliche Begeisterung. Das muss man an der Stelle ja auch nochmal sagen. Wir sagen einfach Tschüss.
Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.